Problem der U3-Betreuung bzw. der gesetzlichen Verpflichtung dem zu entsprechen im Baulichen.
Okay. Wie bist du denn zum Architekturberuf gekommen?
Es ist eigentlich eine ganz komische Geschichte, wie ich immer finde. Ich saß in meinem Zivildienstbüro und habe auf Anraten meiner Eltern natürlich immer darüber nachgedacht, sag doch mal, was du endlich mal machen willst. Und irgendwann fiel mir ein, Mensch, ich könnte doch eigentlich erstmal irgendwas, eine Lehre machen und dann was studieren. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, es muss doch was geben, so wie technischer Zeichner für Architektur. Und dann könnte ich Architektur machen, bin dann gleich in die Telefonzelle gerannt, habe im Arbeitsamt telefoniert und die sagen, ja klar gibt es das Ding, nennt sich nicht technischer Zeichner, sondern Bauzeichner. Und du bist am letzten Tag der Anmeldefrist da. Wenn du Lust hast, meldest dich jetzt halt an. Und irgendwo so ging es dann los. Und ab irgendeinem Zeitpunkt während des Studiums, sagen wir immer, hat sowohl der Bernd Hullack als auch ich irgendwie diesen Haken des Architekten geschluckt und jetzt sind wir das mit Leib und Seele und uns macht das einfach ganz viel Spaß, weil es viel Kreativität mit sich bringt, aber auch Technik, technisches Verständnis, Soziologie, wie man jetzt bei der Kita sieht und das Ganze zusammenbringen von Städtebau, Technik, Kreativität, Gestaltung, das finden wir besonders spannend oder finde ich besonders spannend.
Wie lange bist du jetzt schon Architekt?
Ich bin mit dem Studieren fertig geworden, habe mein Diplom gemacht 1997, also 16 Jahre.
Und lebst hier in Ulm, oder?
Ich lebe in Ulm, genau, mache den Architekturjob. Außer im Studium, da war ich auch eben auch im Ausland, habe studiert im Ausland und so weiter. Aber den Architektenjob mache ich schon seit 97 in Ulm, zunächst als Angestellter im Büro und dann seit 2002 als Selbstständiger.
Ist das schwierig, vom Papier dann auf die Baustelle zu kommen?
Es ist was ganz Spannendes, weil wenn man am Zeichnen ist, am Skizzieren, am Überlegen, dann macht ja jeder Strich, hat gleich eine Bedeutung. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen diese Architektendenke hat, dann ist es nicht so wirklich schwierig. Man muss sich einfach der Bedeutung seines Strichs bewusst sein. Aber wir merken oft, dass eben Kunden von uns, für die ist es viel schwieriger natürlich. Wenn wir irgendwelche Striche machen, einen Grundriss zeichnen, auch mal nur schnell mit der Hand, dass man das versteht, ist natürlich, oder dass wir das dann rüberbringen können, da liegt dann manchmal eher die Kunst drin.
Und ihr seid dann zu diesem Kita-Projekt gekommen und du hast mir erzählt, du hast selbst auch Kinder.
Genau.
Hast du da beim Überlegen, wie man das aufbaut, gerade an deine Kinder gedacht, vielleicht auch mal gefragt, was die gern hätten?
Klar. Also der Grundansatz war auf jeden Fall so, dass ich mir, Bernd Hulak hat eben auch Kinder. Wir haben beide große Töchter mit 8, 9 Jahren. Ich habe jetzt noch einen kleinen Sohn, der jetzt aktuell 5 ist. Der Bernd ist heute auf dem Geburtstag oder wäre gern auf dem Geburtstag, muss leider zu dem Termin von seiner noch 2-jährigen Tochter, sodass wir uns immer vorgestellt haben und auch immer noch vorstellen, was ist mit den kleinen Kindern, wie bewegen die sich dort, was halten wir für wichtig und was halten wir für weniger wichtig, und haben das versucht mit verschiedensten Vorschriften und Randbedingungen in Einklang zu bringen.
Also quasi, dass es praktisch ist, aber auch schön.
Genau.
Wir wollen mal anfangen mit der Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Das war ein Gespräch zwischen Tür und Angel oder bei irgendeinem Event, hast du erzählt.
Genau, also ich finde es eigentlich eine ganz schöne Geschichte eigentlich, weil sie eben wirklich so passiert ist. Ich saß beim Architektenstammtisch eben als einer der Vertreter der Architektenschaft. Hier gibt es eben auch einen Stammtisch. Und ich habe mich unterhalten mit dem Chef vom Gebäudemanagement. Wir haben so ein bisschen geplauscht und er erzählte dann, dass die Stadt überlegt, sich chinesische Blechcontainer zu besorgen, um dieser Herausforderung der Kita-Plätze gerecht werden zu können. Und eben mit, wie wir gerade erzählt haben, mit dem Bewusstsein, eigene Kinder zu haben und sich dann vorzustellen, die sind bei solchen Temperaturen am besten noch in irgendwelchen Blechcontainern. Das hat mir in der Seele wehgetan und dann habe ich mich da so ein bisschen warm geredet mit ihm zusammen. Und an dem Abend fiel dann noch sozusagen zunächst der flapsige Ausspruch meinerseits zu sagen, ich baue euch die Dinger. Und zu späterer Stunde habe ich dann noch gesagt, da erinnert sich Gott sei Dank jetzt niemand mehr dran. Ich betreibe euch die Dinger auch. Ich sage es so offen, weil sich keiner mehr dran erinnert. Und am nächsten Tag bin ich dann eben ins Büro gegangen zum Bernd Hulager und gesagt, du Bernd, wir bauen jetzt Kitas. Und hat erst ein bisschen komisch geguckt und gesagt, ja, ansonsten kriegen wir hier Blechcontainer für unsere Kinder, das können wir noch nicht machen. Und ab dem Zeitpunkt war dieses Projekt entstanden. Zunächst haben wir beide irgendwas skizziert und haben dann erstmal nur Praktikanten hingesetzt. Was heißt nur, haben einen Praktikanten hingesetzt. Praktikantin, die auch noch bisher in ihrem früheren Leben Erzieherin war. Und die hat dann schon mal angefangen, da so rum zu skizzieren. Spannenderweise muss es so gewesen sein, dass mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt dann im Rathaus wiederum die Stadtspitze, wohl der Herr Wetzig, sich überlegt hat, als Baubürgermeister, das kann ich wirklich nicht machen. Also ich bin doch hier nicht mit herausragender Architektur in Ulm unterwegs und mache dann Blechcontainer für die Kinder, für die, wo es eigentlich am wichtigsten ist. Und so ist wohl im Rathaus was Ähnliches gekeimt wie bei uns im Büro, was dann auch später dazu geführt hat, dass dann wieder der Kontakt hergestellt wurde, dass wir uns im Gebäudemanagement getroffen haben, der Herr Michnik und ich mit noch weiteren Kollegen. Und dann haben wir überlegt, wie könnte das denn aussehen? Wie könnte man denn auch schnell, kostengünstig, aber qualitativ natürlich viel hochwertiger, diese Herausforderung meistern? Und das war ganz spannend. Dann haben wir gemeinsam, jeder für sich weiter überlegt, herausgearbeitet. An irgendeinem Punkt musste man dann aufhören, weil dann trennten sich die Wege tatsächlich. Es wurde dann nämlich ein Wettbewerb ausgeschrieben seitens der Stadt für die schlüsselfertige Erstellung von den Kitas. Und da wurde natürlich die Geheimniskrämerei größer. Da haben wir dann nicht mehr viel verraten, was wir so machen. Und die Stadt hat ihr Verfahren vorbereitet. Wir haben es dann aber hingekriegt und haben in einem, ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob es nationaler Wettbewerb war oder sogar ein internationaler Wettbewerb war. Zumindest hat eine Herstellerfirma aus Österreich, unter Architektenkreisen ein sehr bekanntes Unternehmen, 5 Standorte hier in Ulm gewonnen und wir die anderen 5, wo wir natürlich schwer stolz drauf sind. Und wir befinden uns im Moment mitten in der Realisierung. Die erste Kita dürfte so in 3 Wochen fertig werden. Und ja, der Winter hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich hätten alle 5 Standorte fertig werden sollen, noch vor den Sommerferien. Das zieht sich jetzt so ein bisschen. Und wir werden aber sicherlich noch dieses Jahr mit allen Standorten fertig.
Wie diese Kitas dann genau aussehen, wo die sich befinden, was hinter dem allem steckt, das sprechen wir dann gleich, würde ich sagen, nach dem ersten Titel dieser Stunde. Und der kommt von The Strides. Das Album heißt Reclamation. Und ich spiele euch daraus Titel Nummer 7. Und wir sind dann gleich zurück bei der Plattform. Ask a Pioneer. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist heute Jens Rano. Er ist Architekt und Vorsitzender der Architektenkammergruppe Ulm-Alb-Donau. Hallo.
Hallo.
Aus deinem Architektenbüro stammt die clevere Kita. Mhm. Das wurde eingeführt, da ab 1. August quasi jedes Kind einen Anspruch hat auf einen Kita-Platz.
Genau.
Und dann hat die Stadt bemerkt, wie viele andere Städte auch, oh, das wird eng.
Das wird eng, genau.
Und ihr habt in eurem Büro erstmal mit Zeichnen begonnen. Du hast gerade erzählt, ihr habt dann auch einen Wettbewerb gewonnen. Mhm. Aber bis dahin ist ja alles recht schwer. Wie lange dauert es vom ersten Strich auf dem Papier, bis man wirklich da was hinstellen darf?
Ja, also es ist tatsächlich ein ziemlich langer Weg gewesen. Wir haben uns relativ bald mit Handwerksbetrieben zusammengetan, auch noch mit Fachplanern, um uns schon ziemlich genau zu überlegen, wie soll denn die Konstruktion aussehen, wie können wir es denn besonders schnell erstellen, weil eben die Herausforderung war, dass wir es in 3 Monaten stellen müssen. Und zwar wirklich von allererstem Anbeginn bis Schlüssel rumdrehen und übergeben, bitteschön, jetzt können Erzieherinnen und Kinder rein. Und haben eine sehr lange Planungsphase gehabt, wo wir mit Zimmerleuten, Elektrikern, Leuten, die sich mit Heizung, Lüftung, Sanitär auskennen, Schreinern und so weiter, viel überlegt haben, wie denn die Details aussehen können, damit man sich schnell auf der Baustelle realisieren kann. Und natürlich, damit sie kostengünstig sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir schon den Anspruch hatten, um dieses etwas ausgelutschte Wort nachhaltig zu benutzen, ein nachhaltiges Gebäude zu bekommen, im Sinne auch der Baumaterialien und des Energieverbrauchs, war es schon einiges an Aufwand zu bedenken. Und wir hatten es im Vorgespräch, wir haben also eine lange, lange Liste von Vorschriften, die zu beachten sind, die Fachleute erstellt haben. Das ist die KVJS. Ich habe mir mittlerweile habe ich vergessen, was das ausgeschrieben heißt. Die sagen einem eben ganz genau, an welcher Stelle muss der Radius von einer gebauten Kante darf maximal 3 mm sein, weil sich da das Kind sonst den Kopf so doll anhaut, dass es eine Platzwunde bekommt, und das muss eben an bestimmten Stellen erfolgen. Die Akustik mit Nachhallzeit, ähnlich wie hier im Studio, muss besonders ausgeformt und strukturiert sein, damit eben die Lautstärke dort sich in Grenzen hält. All diese Dinge mussten da berücksichtigt werden. Brandschutz, selbst bei einem eingeschossigen Gebäude, so wie wir es im Moment vorsehen, müssen eben bestimmte Bauteile bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen und so weiter und so fort. Und da war viel, viel in der Vorplanung drin und wichtig. Auch um nachher natürlich festzustellen, was kostet der Spaß. Die Handwerker haben dann gesagt, okay, mein Anteil an dem Gebäude kostet so viel. Damit wir dann, weil es ja, wie ich vorhin sagte, bei dem Wettbewerb ein schlüsselfertiges Angebot abzugeben war, mussten wir dann nachher sagen, so, für so viel Geld, liebe Stadt Ulm, bekommst du diese Kita.
Wie viel Geld ist es denn ungefähr?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also es kommt extrem darauf an, ob es ein Anbau ist und was denn angebaut wird. Also das kann man ganz schwer so sagen. Es ist generell so, dass wir schon glauben, dass wir in der Kombination der niedrigen Energie, des niedrigen Energieverbrauchs, also die Bauteile sind im sogenannten Passivhaus-Standard. Das heißt, es muss nur ganz wenig Energie aufgewendet werden, um das Gebäude zu beheizen. Wir haben sogar schon Überlegungen, ein sogenanntes Plus-Energiehaus draus zu machen. Das heißt, mit Photovoltaik auf dem Dach könnten wir die Gebäude so ausstatten, dass sie mehr Energie erzeugen, als sie generell und komplett verbrauchen. Also es ist auch eine spannende Sache. Aber die Kosten zu nennen, wäre jetzt fast unseriös, weil das ist eine Bandbreite wie so, was kostet ein Auto.
Nur einfach so als Vorstellung, wenn ich mir ein Haus kaufe, dann brauche ich ungefähr, keine Ahnung, 300.000 Euro. Wie viel brauche ich für so ein da kommt man da günstig weg, kommt man da, keine Ahnung, mit 50.000 Euro, sage ich jetzt mal, einfach über den Daumen gepeilt weg, oder bin ich in einer hohen Region wie 500.000?
Ja, ja, also die Kita selber, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja so ein Grundmodul entwickelt, und das Grundmodul bedeutet, wir haben einen Gruppenraum mit Sanitärbereich und einem Schlafbereich, wie er eben für die Kinder unter 3 notwendig ist, eben nach diesen ganzen Vorschriften, plus irgendein Flurstückchen, was eben an den Anbau dran ist, da liegen wir ungefähr bei 200.000 Euro.
Okay.
Also das ist so der Rahmen, den man dann nimmt. Und natürlich dann, wenn man dann mehrere Gruppen und noch zusätzliche Personalbereich und, dann multipliziert sich das immer.
Klar. Man kann sie auch noch Gold tapezieren. Dann.
Die Möglichkeit haben wir auch noch, genau.
So, also da hattet ihr diese ganzen Vorschriften zu beachten und habt dann gewonnen.
Genau.
Und jetzt gibt es 5 Standorte. Wo sind die denn?
Sind alle im Stadtkreis Ulm. Wir haben, wie gesagt, das war ein Verfahren der Stadt Ulm. Und die Standorte sind am Westbad, an der Wuselvilla, das ist die Moltke-Straße. Das ist in Böfingen oben. Das ist ich verwechsel immer Brandenburger Weg und Burgauer Weg. Der eine ist in Wieblingen und der andere ist in Böfingen. Das ist im Neuenkirchenweg und das ist im Hubenbühl. Das sind die 5 Standorte, wo wir jetzt eben gerade dabei sind, wo wir auch bei drei Standorten mittendrin sind, wo man, wenn man lustig ist, vorbeifahren kann, sich das anschauen. Genau, also die sind gerade in der Mache.
Wann öffnet das erste?
In den nächsten 3 Wochen sind wir eben mit dem ersten in der Moltke-Straße fertig. Und Eröffnet wird es meines Wissens nach den Sommerferien. Also wir sollten vor den Sommerferien fertig sein, damit eben noch eingerichtet werden kann und mal die Wohlfühl- und Warm-up-Phase laufen kann von den Betreibern und Nutzern, um dann nach den Sommerferien richtig loslegen zu können.
So eine clevere Kita, ein cleveres Gebäude quasi, wäre ja auch denkbar, das noch für andere Sachen einzusetzen, außer für eine Kita.
Natürlich. Auch da sind wir dabei, darüber nachzudenken, inwiefern denn die Art und Weise des Bauens nicht anderweitig genutzt werden kann. Wir denken über kostengünstiges Wohnen nach. Wir denken aber auch, klar, was kann man denn mit der Kita machen, wenn sie mal keine Kita mehr ist? Also auch da sind so unter Architekten fast schon normale Dinge, nämlich die Innenwände kann man einfach rausnehmen, weil sie nicht tragend sind, sondern kann man dann einfach umsortieren und da auch eine schicke Loft draus machen. Ich stelle mir so vor, ein 80 Quadratmeter hat so ein Modul, eine Front ist komplett verglast, vorne dran, vor dieser Glasfassade ist eine, also bodentief komplett verglast und vor dieser Verglasung ist dann auch noch eine Terrasse, also selbst so als Apartment irgendwo könnte man sich das sehr gut vorstellen.
Du sagst, es ist total verglast vorne. Wie ist denn das dann, wenn so ein Tag wie heute ist und da knallt die Sonne rein?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ist ohnehin beim Passivhaus sozusagen das besondere Thema. Da sind nicht ist nicht der Winter das Problem, weil wir einen dicken Pulli anhaben sozusagen, sondern da ist, wenn man den dicken Pulli anhabt, der Sommer das Problem und die Herausforderung. Wir haben zum einen eine Schirmmütze, also wir haben ein auskragendes Dach, um die Glasflächen zu verschatten, und zum anderen haben wir einen außenliegenden Sonnenschutz, der dafür sorgt, dass die sogenannten solaren Gewinne niedrig sind. Wir haben aber auch noch eine Lüftungsanlage, die sozusagen dafür sorgt, dass eben das Gebäude abkühlen kann in der Nacht und so weiter. Also da haben wir auch viele Berechnungen machen lassen und simuliert zusammen mit einem Fachplaner. Um dafür zu sorgen, dass den Kindern eben nicht zu warm wird.
Und wie sieht es aus, wenn zu viel Wasser kommt? Ist ja auch ein aktuelles Thema.
Ja, also die Standorte, an denen wir jetzt im Moment zugange sind, da sind wir alle so hoch, dass es nicht der Fall ist. Generell ist es, wenn man die Hochwasserstände kennt, auch da kein Problem, weil die Kita selber könnte aufgestellt auf einer ein bisschen erhöhten Bodenplatte oder so errichtet werden, sodass das kein Problem ist.
Wir sprechen jetzt eigentlich schon im Speziellen und mir fällt auf, wir haben gar nicht eigentlich erklärt, wie das außen überhaupt so aussieht. Genau. Vielleicht übernimmst du das mal.
Also unsere Kita ist ein Holzgebäude, also sowohl in der Konstruktion als auch in der Optik. Wir haben auch innen uns dazu entschieden, dass es eben innen sind das sogenannte Dreischichtplatten, das ist einfach ein flächiges Holzmaterial innen drin. Es ist außen auch eine Verschalung, ein prinzipiell naturbelassenes Holz. Auf der einen Seite, also wenn wir so ein bisschen flapsig reden, dann sagen wir, es ist unsere Schuhschachtel. Also es ist schon ein Flachdachgebäude, die lange Seite ist geöffnet. Eben von ganz oben bis ganz unten und von ganz links bis ganz rechts ist verglast. Und dann aber die anderen drei Seiten sind eben eher geschlossen. Wir haben eine Dachbegrünung obendrauf und vorne dran ist eben eine kleine Terrasse, auch mit einer Absturzsicherung, die man bedrucken kann, wo man dann auch draufstehen kann, hier Wuselvilla, die kleine Wuselvilla oder ich weiß nicht, was man machen könnte. Und uns war wichtig eben, dass wir, weil wir ein Holzgebäude bauen, soll es auch aussehen wie ein Holzgebäude. Oftmals wird ja gesagt, bei der Außenverschalung, die vergraut ja so hässlich, weil sie so unterschiedlich vergraut. Wenn da, wo es mehr regnet, ist es schneller grau, da, wo es nicht hinregnet, da bleibt es irgendwie in Anführungsstrichen schön. Sodass wir uns dazu entschlossen haben, ein vorvergrautes Material zu nehmen, das sozusagen im Werk einmal lasiert und dann vergraut die oberste Schicht und danach muss man eigentlich nie wieder was mit dem Holz machen. Das ist das Schöne daran, es ist eben auch wartungsfreundlich. Wenn dann doch mal ein Brett kaputt geht oder so, Dann kann man es relativ einfach austauschen. Man muss aber nicht jetzt alle paar Jahre abschmirgeln und neue Farbe aufbringen oder den Putz ausbessern oder so, sondern da bilden wir uns ein, dass es eine ganz prima Sache ist.
Wie lange hält denn so ein Gebäude aus Holz?
Auch das wird man ganz oft gefragt. Ich sage mal so, wir sind hier im Büchsenstadel und der ist jetzt zum großen Teil gemauert. Aber auch hier sehen wir ganz viele konstruktive Teile, die sind aus Holz. Wenn man allein ins Fischerviertel guckt, das sind alles Fachwerkhäuser, die eigentlich aus Holz sind, konstruktiv aus Holz und nur so ein bisschen ausgefacht mit Mauerwerk. Was ich sagen will, ist, die sind Jahrhunderte alt und wenn man mit dem Holz richtig umgeht, hält Holz Jahrhunderte lang. Also es ist wirklich also genauso dauerhaft wie jedes andere Material oder jedes andere Baumaterial, wenn man richtig mit ihm umgeht. Und wir sind große Freunde im Moment davon und machen ja auch viele Dachaufstockungen und so weiter. Und da ist es eigentlich das Material der Wahl.
Wenn ich an Kinder denke und ich denke an Holz, gut, die sind jetzt relativ klein, die Kinder, die dort im Kindergarten dann sind, aber anzünden können die das nicht.
Nee, auch das ist kein Problem, denn die Oberflächen sind alle so, dass erstmal nichts passieren kann. Also die sind alle, selbst die Vorhänge, die es dann da gibt, sind eben spezielle Vorhänge, die man eben nicht jetzt hier beim schwedischen Möbelhaus kauft, sondern das sind spezielle Vorhänge. Da muss man schon das Feuerzeug, ja, wahrscheinlich reicht das Feuerzeug nicht mehr, um die anzuzünden.
Dann hören wir noch mal Musik. Diesmal von den Strike Boys. Und zwar heißt der Song The Body. Und danach sind wir zurück bei der Plattform und sprechen über die Vorteile und Nachteile so einer cleveren Kita. Bis gleich. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Carmen Santiago und heute zu Gast ist Jens Rannow. Er ist Architekt und hat die clevere Kita erfunden. Nochmal kurz für die Leute, die gerade eingeschaltet haben, nochmal kurz erklären, was das ist, Jens.
Genau, die clevere Kita. Jetzt muss ich da gleich vielleicht für die, die schon zugehört haben und die, die neu sind, die clevere Kita erfunden ist so ein bisschen sehr von ganz weit unten, sage ich mal, wir haben sie entwickelt und wir haben sie auch gemeinsam entwickelt mit Partnern aus dem Handwerk, aber auch ganz speziell mit Partnern von der Stadt Ulm. Das ist da ganz wichtig. Und die clevere Kita ist ein modular aufgebautes Bausystem, Baukastensystem, mit dem wir sozusagen dem Bedarf entgegenkommen wollen, um Kitas und für unter Dreijährige, wo jetzt der gesetzliche Anspruch anliegt, zum 1.8., dass wir da eben die baulichen Voraussetzungen mit lösen können und glauben, da ein ganz gutes Konzept gefunden zu haben.
Wo liegen denn die Vorteile?
Ja, unsere clevere Kita, wie gesagt, viel mit Handwerkern entwickelt, ist jetzt ja auch erprobt hier in Ulm. Und wir können sie sehr schnell aufbauen. Wir haben 3 Monate von allerersten Beginn, Baugenehmigung natürlich, diese ganzen formalen Sachen müssen vorliegen, aber wenn wir bauen, brauchen wir 3 Monate und dann haben wir die Kita erstellt. Also das ist ein zeitlicher Vorteil. Wir haben natürlich einfach auch durch diese viele Überlegungen mit den Handwerkern, also den Leuten, die es nachher auch bauen müssen, Kniffe, um es auch kostengünstig zu machen. Sie ist nicht billig, also es ist jetzt keine billige Variante, keine billige Lösung, soll es auch gar nicht sein, denn es ist ja ein Gebäude eigentlich für Kinder unter 3 Jahre, also diejenigen, die so, sagen wir, die Schutzbedürftigeren unter uns allen sind, sodass wir auch sagen, wir brauchen bestimmte Dinge. Wir haben es vorhin erzählt, wir haben selber Kinder, der Bernd Hulag und ich, jetzt nicht mehr ganz im Krabbelalter, aber man stellt sich einfach vor, die Knirpse sind eben einfach maßgeblich auf dem Boden unterwegs. Sie sind halt nur noch unter 1 Meter groß, sodass wir eine Fußbodenheizung ist da drin, da ist auch eine Lüftungsanlage drin. Also wir sorgen schon dafür, dass einfach all diese Wohlfühlfaktoren, die wir für wichtig erachten, dort mit eingebaut und vorgesehen sind.
Du wirst jetzt nicht gern sagen, aber gibt es denn auch einen Nachteil?
Ein Nachteil von unserer cleveren Kita. Natürlich denke ich nur über die Vorteile nach. Was für einen Nachteil haben wir? Wir haben so sicherlich ein paar Detailpunkte, wo wir sagen würden, das ist nicht so ganz, würden wir gerne anders machen. Es ist, sage ich mal, durch das modulare System eigentlich sehr variabel. Auch da können wir auf vieles eingehen. Aber die, sagen wir, die Grundstruktur ist vorgegeben. Das heißt, wenn jemand das anders haben möchte, dann hätten wir dann ein Stück weit Schwierigkeiten. Also dieses Grundmodul der U3-Gruppe, Gruppenraum, Sanitärbereich, Schlafbereich, den können wir eine Größe verändern. Also da können wir schon variieren. Aber wenn das Ganze jetzt um die Ecke gehen soll, dann müssten wir nochmal wirklich drüber nachgehen, weil das Konzept das eigentlich nicht vorsieht. Also es ist sehr anpassfähig, aber hat seine Grenzen.
Wie sieht es bei Energiekosten aus oder Umweltverträglichkeit?
Auch da haben wir gesagt, das ist ein Passivhaus. Wir haben ganz wenig Energiekosten, die da reingesteckt werden müssen. Wir könnten das, wenn wir die Heizungsvariante als sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe ausstatten würden. Das ist ein sehr technischer Begriff. Heißt einfach, wir entnehmen der Luft Energie und heizen damit Wasser, und dieses Wasser schicken wir wieder in unsere Heizung, also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, in Verbindung mit Photovoltaik auf dem Dach. Da würden wir schon in den Bereich kommen, dass wir mehr Energie erzeugen, prinzipiell, als die Kita gesamt verbraucht. Also den Verbrauch, den die Kinder an Strom brauchen oder eben der gesamte Kita-Betrieb an Strombedarf hat, und aber auch die Wärmepumpe wird per Strom betrieben. Auch der Energiebedarf könnte damit schon gedeckt werden. Also da sind wir eigentlich auch ganz stolz drauf, dass wir das beinahe als autarkes Gebäude sehen kann.
Wie ist es mit der Umweltverträglichkeit? Oder du sagtest so schön den abgenutzten Begriff
Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit.
Ja, da sagen wir auch, wir nehmen Baustoffe, eben maßgeblich Holz, als nachwachsender Rohstoff, auch als. Du hast vorhin gefragt, wie lange hält denn so ein Gebäude? Ein Holzgebäude, aus meiner Sicht, hat jetzt nicht eine Endlichkeit, aber heutzutage wird eben Nachhaltigkeit auch darin gemessen, ob etwas recycelbar ist. Also entweder umnutzbar, auch da sehen wir große Vorteile, aber auch wenn sie denn abgebrochen wird, unsere clevere Kita, dann kann man sie so auseinandersortieren, dass dann einfach Holz übrig bleibt und ja, noch verschiedene andere Baustoffe, die aber recycelbar sind. Also auch das ist uns wichtig gewesen. Wir haben ein Gründach auf dem Dach, um sowohl Temperaturunterschiede im Sommer wie jetzt, wenn dann die Sonne aufs Dach knallt, dann hilft uns natürlich eine Begrünung auf dem Dach auch nochmal, um die Temperaturen auszugleichen, bis dann das Wasser da oben verdampft ist, haben wir eigentlich auch schon mal bessere Temperaturen. Also da sind wir auch ganz gut aufgestellt, glaube ich.
Wie kam es denn überhaupt von den Gemeinden zu sagen, wir engagieren uns jetzt da und schaffen zusätzliche Kita-Plätze?
Ja, also da habe ich so meine eigene Theorie. Ich glaube, zunächst war das einfach eine Idee aus der Politik, die gesagt hat, Mensch, in 5 Jahren gibt es den gesetzlichen Anspruch darauf, dass jedes Elternteil seinen Knirps auch unter 3 Jahren ab einem Jahr in eine Kinderkrippe, heißt es offiziell, bringen kann. Und damals gab es Umfrageergebnisse, die eben gesagt haben, von 100 Kindern gehen, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber jetzt mal einfach, um eine zu sagen, ich meine, hier in der Umgebung sind so 35, 38 Prozent, also von 100 Kindern gehen 38 wollen das, so war die Umfrage. Und innerhalb diesem gesamten politischen Diskurs wurde einfach nochmal nachgefragt, und als man dann nochmal nachfragte, weil auch die Stadt Ulm sich ja eigentlich sicher wähnte mit ihren 38%, weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber theoretisch, und dann hat die Umfrageergebnisse gesagt haben, nein, nein, ihr braucht nicht 38%, sondern ihr braucht 48%. Ich weiß auch da nicht, ob die Zahl stimmt, aber dadurch mussten sozusagen 10% theoretisch an Kita-Plätzen plötzlich mehr geschaffen werden. Nur weil wir ein Umfrageergebnis geändert haben und in der Excel-Tabelle einen Wert, kommt eben plötzlich raus, ich brauche nicht 1000 Kita-Plätze, sondern 10% mehr, nämlich nochmal 100 mehr. 100 Kita-Plätze für U3 heißt 10 Gruppen. Also da passiert dann gleich ganz viel. Und ja, da sind einfach die einen oder anderen einfach drüber gestolpert und waren etwas überrascht und müssen damit jetzt umgehen.
Wie ist denn deine persönliche Meinung bei diesem ganzen Kita-Thema? Da gibt es ja die einen, die sagen, das ist gut, weil man hat einen sicheren Ort für die Kinder, die man hinbringen kann. Man kann als Frau oder als daheimgebliebener Mann natürlich auch wieder arbeiten gehen, fehlt da nicht. Auch im Hinblick auf die Rente, keine Ahnung. Und dann gibt es die anderen, die sagen, es ist ja unmöglich, die Kinder so früh wegzugeben.
Ja, also da kann ich eigentlich nur dazu sagen, ich finde es wichtig, dass es jeder selber entscheiden kann. Also wir müssen die Möglichkeit haben, dass sowohl die Leute sich frei entscheiden dürfen, zu sagen, ich bleibe zu Hause, aber auch entscheiden können, aus welchen Gründen immer. Ich finde das gut, wenn mein Kind eben in der Kita ist, in der Kinderkrippe. Und ich beobachte das an uns selber, also an meiner Familie selber insofern, als dass eben vor, als meine Große in die, eben auch in eine Kita, in eine Kinderkrippe gegangen ist, auch schon mit einem Jahr, das heißt quasi vor 7, 8 Jahren, war die Diskussion noch eine ganz andere als heute. Also damals mussten eher meine Frau und ich uns noch rechtfertigen, warum wir das für richtig erachten, aus unserem beruflichen Umfeld, aus unserem gesamten Umfeld. Und das ist mittlerweile komplett andersrum. Also in den Diskussionen rechtfertigen sich heute die Leute, die sagen, ich will aber zu Hause bleiben, ich will mein Kind nicht in die Kita bringen. Und wie gesagt, ich halte es für ganz wichtig, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass jeder sich dazu entscheiden kann, mache ich so oder mache ich so. Ein ganz spannendes Thema, finde ich, ist es denn, was es in Großstädten schon gibt, ist denn Nachtkitas. Weil wie viele Berufe gibt es, die nachts stattfinden? Sehen wir nur mal die Krankenschwester, den Arzt, der muss halt einfach nachts arbeiten. Und dann, wie geht es dann? Und von daher sehe ich da noch ein ganz anderes und zusätzliches Betätigungsfeld auf uns zukommen, um Möglichkeiten zu schaffen, eine freie Wahl zu haben. Ich halte nichts davon, dass es so sein muss. Ich halte nichts von Zwang für Ganztagesschulen, genauso wenig wie eben den Zwang dazu zu sagen, man muss zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern und andersrum.
Von diesen Nachtkitas, da höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Gibt es wahrscheinlich schon in Berlin.
Berlin, München, genau.
Das ist auch ein interessantes Thema.
Ja.
Schafft auch wieder Arbeitsplätze.
Schafft wieder Arbeitsplätze, ja. Und ermöglicht eben einfach auch nochmal andere Zugänge wieder zu Jobs. Also ganz konkret, wir haben bei uns in der Bürogemeinschaft jemanden, der jetzt eine Landschaftsarchitektin, die hat einen Kita-Platz nur nachmittags bekommen. Also üblicherweise ist es ja dann doch so, dass die Vater oder Mutter, die halt arbeiten, schauen, dass sie vormittags arbeiten, und weil dann bisher gab es halt dort die Kinderbetreuung, egal im Kindergarten oder in der Krippe, war halt üblich von morgens 7 bis, wenn man Glück hatte, bis um 2. Und da gab es halt immer einen Platz, aber nur in der Nachmittagsgruppe. Und die geht dann eben von, ich weiß es nicht genau, 14 bis 19 Uhr. Und die sagt auch, ja, das ist eine ganz neue Perspektive. Dann habe ich ich kann quasi ausschlafen, wenn dann die Kinder auch ausschlafen. Man kann bestimmte Dinge vormittags erledigen. Und die geht nachmittags zum Arbeiten. Also finde ich einfach auch nochmal eine ganz andere Gedankenwelt, die einem da plötzlich den Umgang mit Beruf und Kindern ermöglicht.
Man kann so im Allgemeinen vielleicht sagen, heutzutage muss alles etwas flexibler sein.
Ja, auch das so ein armes, verbrauchtes Wort.
Ja.
Flexibilität, genau. Überall, wo man mit Arbeiten umgeben wird, soll man flexibel sein. Ja, aber auch da sehe ich dann einfach auch fast Ansprüche oder Überlegungen auf Arbeitgeber zukommen. Also wir haben jetzt auch schon im Büro mal so flapsig gesagt, Mensch, wir machen jetzt ein Büro mit 15, 16 Leuten. Da könnte es ja mal passieren. Wir haben jetzt gar nicht genügend Plätze zum Arbeiten. Dann kann ja mal einer sagen, weißt du was, ich bin sowieso ein Langschläfer. Ich komme einfach erst nachmittags. Dafür arbeite ich halt gern bis nachts um 10. Ja, also das verändert ja auch die Arbeitswelt. Und das Ganze, glaube ich, schiebt jetzt gerade erst so verschiedene Strategien, verschiedene Überlegungen mit an. Und ich appelliere eigentlich immer in Diskussionen, seid doch offen für die Sachen. Seid nicht verbohrt und verteidigt euch nur, dass der eigene Weg der richtige ist. Ja, es gibt doch einfach auch andere Wege und vielleicht steckt da ganz viel Potenzial drin.
Gut, es gibt halt immer die Skeptiker dann, genau, die dann Angst haben, dass es kippt in eine negative Richtung. Es, klar, kann ja schnell passieren, dass dann ein Arbeitgeber kommt und sagt, so, wir machen das jetzt so geteilt, aber weil das nicht anders geht, dann gibt es auch keine Nachtzuschläge, weil das ist hier ein Bürojob und jetzt beuten wir euch alle aus.
Genau, wir sind die, ja, natürlich, klar. Ich glaube nur einfach, dass es die Extreme immer geben wird. Also die wird es sowieso geben. Und ich fände es eigentlich schade, wenn man aus Angst vor Extremen sozusagen den großen Anteil an Positiven dann ausbremst und gar nicht erst überlegt.
Wir hören jetzt nochmal Musik, sind dann nochmal zurück mit den berühmten letzten Worten und sprechen nochmal über die Träger der 5 Standorte und fassen nochmal zusammen an diesem heißen Dienstag. Und jetzt gibt's Musik dazu. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist heute Jens Rano. Er ist Architekt und hat mitgeholfen, die cleveren Kitas auf den Markt zu bringen. Ja. 5 Stück gibt es jetzt von euch hier im Raum Ulm. Die waren im Neuen Kirchenweg, Hugenbühl, Moltkestraße, eine in Wiblingen und eine in Böfingen.
Genau, ja.
Ganz genau. Und wer sind die Träger dieser Kitas?
Es ist so, dass sozusagen unser Bauherr selber ist die Stadt Ulm, die erstellt diese Immobilie. Und die Nutzer und Betreiber der Kitas sind ganz unterschiedlich. Bei unseren 5 ist es eine Mischung. Das ist die katholische Kirche hat einen, die evangelische Kirche hat einen. Und dann sind es meines Wissens die restlichen sind dann schon wieder städtische. Also das ist eine ganze Bandbreite. Also die Nutzung selber von der Kita, der Betrieb von der Kita kann ja jetzt nicht jeder machen, aber eben kirchliche Träger oder freie Träger sein.
Wenn man jetzt sich für so einen Kita-Platz interessiert, wie kommt man denn da ran?
Da bin ich jetzt gar nicht der große Fachmann, aber es gibt auf der Homepage von der Stadt Ulm, wenn man sich da, ich glaube, da kommt man sogar relativ einfach hin, da gibt es eine zentrale Stelle, die mittlerweile eingerichtet ist, um die Vergabe der Kita-Plätze so gerecht und so einfach wie möglich zu machen. Vor einiger Zeit war es tatsächlich noch so, dass man sich an möglichst vielen Kita-Standorten beworben hat, um dann vielleicht 2 Zusagen zu bekommen, um dann noch eine Auswahl zu haben. Das ist heute nicht mehr so, sondern da kann man sich an einer bestimmten Stelle bewerben und dann wird es insgesamt einfacher geregelt natürlich.
Diese Kitas sind jetzt aber U3-Plätze.
Genau, die Kitas, die wir machen, sind U3-Plätze, U3 wie unter 3 Jahre. Also von theoretisch 0 bis 3 Jahre. Ab 3 Jahre ist man im Kindergarten. Das, was wir machen, ist formal eine Kinderkrippe. Und genau, sind für die Kids unter 3.
Aber es mangelt ja eigentlich auch an Kindergartenplätzen.
Ja, also auch da, wenn man jetzt wieder auf die clevere Kita raus will. Wir haben sie auch deswegen clevere Kita genannt und nicht clevere Kinderkrippe, weil wir der Meinung sind, oder auch in verschiedenen Planungen jetzt über die 5 Standorte hinaus das getestet haben. Mit dieser Modulbauweise können wir sehr einfach eben Kitas bauen, ob jetzt für U3 oder Ü3 oder gemischt. Also da gibt es etliches, was funktioniert.
Gibt es denn etwas zum Schluss, was du dir noch persönlich wünschen würdest für die Zukunft?
Was ich mir für die Zukunft wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass einfach die Flexibilität im Umgang mit diesem Thema, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, wieder ein bisschen zurückkehrt, dass es nicht so zwanghaft ist, sondern dass es eine Möglichkeit darstellt. Und wenn wir mit unseren Kitas da mit dazu beitragen können, bin ich froh. Und wir planen eben jetzt auch gerade noch, das weiter auszubauen. Auch überlegen wir, ob wir nicht noch, oder wir haben das eigentlich schon aufgestellt, dass wir das hinbekommen, wenn jetzt eine Kommune nicht so viel Geld hat, um sich irgendeine Kommune auf dem Lande braucht eigentlich eine Kita, weil die Excel-Tabelle das sagt. Und sie kann sie sich aber nicht leisten, haben wir jetzt einfach auch schon ein Modell entwickelt, wo wir eine Finanzierung hinbekommen, wo sich die Kommune eine Kita mieten kann über einen langen Zeitraum und eben auch alle Fördergelder und so weiter, die da im Raum stehen, abgegriffen werden können. Also ich würde mir sozusagen, das will ich damit sagen, wünschen, dass die Flexibilität nicht am Geldbeutel hängt, auch bei den Kommunen, die ein bisschen klammer sind, sondern dass es flexibel handhabbar ist. Und da haben wir jetzt eben auch schon eine Lösung gefunden. Genau.
Ist ein Thema, das dir persönlich auch sehr am Herzen liegt.
Ja, ganz klar.
Dann bedanke ich mich fürs Vorbeikommen.
Gern geschehen, vielen Dank für die Einladung.
War ganz meinerseits. Zu Gast war Jens Rano. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich habe die Technik gefahren und die Moderation. Jens und ich gehen jetzt ein Eis essen, würde ich sagen, weil hier drin hat es bestimmt
unbedingt
37 Grad. Ich wünsche noch einen schönen Dienstag und weiterhin viel Spaß mit der Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.
102,6 MHz.
Herzlich willkommen zu Session Time. Am Mikrofon heute Rolf. Heute Musik aus den USA, Folk, auch aus den 70er.